Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 146. Lateinsendung aus Erfurt von Radio Frei. Carissimi salvete, ad editionem centesimam quadragesimam sextam, emissiones latine, stationes radiophonice frei erfurtiensis. Wir hören heute den zweiten Teil eines Interviews mit Dietmar Lange, Mathematik- und Physiklehrer am Evangelischen Ratsgymnasium in Erfurt. Er wird uns über sein größtes Hobby, nämlich die Wettervorhersage und die Meteorologie, berichten. Quod habemus alteram partem colloqui per contativi cum domno Dietmar Lange facti, quide celi statu et meteorologicis loquatur. Ei valde placet. Tempus terrare istis rebus. Santos Celi etiam appellatur celum, et agitur de estato, et de habitu atmosphere. Utrum sit celum frigidum, utrum sit calidum, sicum, pluviumne, apricum, nubilosum, editaporo. Inter prodigia celorum apparent nix aritas frigus calor pluvia. Rarius fiunt procelle pluviose, turbines, tifones marini, ningores cecantes. Proprium est clima regione cuidam secundum anni tempora. Quamquam etiam mutantur tempora, sunt qui dicant clima mutatum esse, et anni tempora noniam in ordine usitato esse. Hodie celi status praenunciationis in televisionibus, sive in radiophonia, sive in interreti annunciantur, et nos omnes valde juvant. Et exactitudo etiam technica progrediente valde aucta est. Prima volo loqui de diversis regionibus, classica divisio fit ita. Clima aridum, ista regio imbribus caret, et efficiunt defectum imbris et fluxus marini et montes. Clima secundum, sic dictum tropicum, fit prope mare et prope equatorem, et ita temperature alte, prebentur, et temperature etiam constantes sunt. In climate tropico sunt tempora humida et tempora arida. Tertium clima mediterranium appellatur, prope maria videlicet invenitur, habet estates siccas, estates calidas, hiemes magis humide et modice ostenduntur. Quartum clima, clima continentale appellatur, in internis regionibus terrarum invenitur, et temperature varie sunt valde, secundum tempora anni. Nunc de climate alpino, de quinto nostro tempore, secundum divisionem nostram in climate alpino, propter montium altitudinem, frigius sepe fit. Clima polare, sextum secundum distributionem nostram, clima se si monstrat prope polos terre, et pauce, paucissime sunt impressibi. Et infine, de climate oceanico, loqui, fas est, procul ab equatore et polis terre, juxta oceanum invenitur clima oceanicum, et per totum annum impress multe sunt, et temperature sat modice. Et ita poro de diverses zonis, exempli gratia de zona tropica, de zona temperata, loqui prosemus, sed transiamus ad colloquium nostrum et ad verum expertum, ad domnum Dietmar Lange, instructor est et physice et mathematice in Evangelico Senatorio Gymnasio Erfurtiensi. Exoptamus vobis, gaudium magnum in auscultando. Jetzt kann man sicher nicht überall, oder es macht nicht Sinn, überall das gleiche Wetter abzulesen oder gleiche Berechnungen anzustellen. Wie schaut es denn aus in den verschiedenen Gegenden der Welt?
Naja, also es gibt natürlich verschiedene Regionen, in denen unterschiedliche Klimate herrschen. Das hat ja nun jeder an der Schule auch gelernt. Ja, es ist also zum Beispiel in Eiswüsten muss man natürlich ganz andere Betrachtungen machen. Da spielen also ganz andere Faktoren eine Rolle als zum Beispiel in der Sandwüste oder in tropischen Urwald. oder wie bei uns in den mittleren Breiten, in denen zum Beispiel vorherrschende Westwindzone ist, ja, spielen ganz andere Wetterparameter eine Rolle.
Die Alpen kann man natürlich nicht vergleichen mit Mittelgebirgen hier.
Das stimmt natürlich, weil umso höher man kommt, umso geringer ist zum Beispiel der Druck. Und das sorgt dafür, nach den Gasgesetzen aus der Physik, dass auch die Temperatur sinkt, logischerweise. Wir haben also eine Schichtung, unten warm, oben kalt. Ja, was man jetzt so, wenn man jetzt nur im Raum ist, nicht beobachten kann. Ja, im Winter wird man es ganz oft merken, wenn die Wärme an die Decke steigt und am Boden ist es kalt. Das ist eben in der Atmosphäre, durch die Größe und durch die Veränderung der einzelnen physikalischen Größen, ja anders. Aber das weiß auch jeder, dass es im Gebirge kalt ist.
Was konkret wird jetzt gemessen bei der Meteorologie?
Ja, also die wichtigste Größe ist natürlich die Temperatur, weil die Temperatur ist hier ein Maß für die kinetische Energie der Teilchen. So lernt man das in der Physik. Und die Energie, die in der Luft gespeichert ist, die spielt natürlich eine Rolle, was danach passiert. Und jetzt kommen die anderen Parameter dazu, zum Beispiel die Luftfeuchtigkeit. Ja, weil die Luft nur eine bestimmte Menge an Wasserdampf aufnehmen kann. Wenn dieser Wasserdampfgehalt dann einen bestimmten Wert übersteigt, dann wird der Taupunkt erreicht, dann fängt es an zu kondensieren, dann bilden sich Wolken, Nebel. Ja, und dann hat man schon wieder ganz andere Wettererscheinungen. Der Luftdruck spielt eine Rolle. Ja, nach den Gasgesetzen. Der Luftdruck selber wiederum ist natürlich auch von der Dichte der Luft abhängig. Die ist natürlich in den unteren Bereichen dann höher. Kalte Luft hat eine höhere Dichte als warme Luft. Wenn die Luft sich dann bewegt, entsteht Wind. Dann haben wir verschiedene Windrichtungen. Horizontal wird also nach den Windrichtungen aus der Windrose unterschieden. Dann gibt es aber auch Vertikalbewegungen, die zum Beispiel eine ganz große Rolle spielen, wenn es darum geht, ob sich Wolken bilden sollen oder nicht. Oder ob sich Wolken auflösen. Dann werden beobachtet Niederschlagsarten oder Niederschlagsmengen, weil ja wiederum über die Niederschlagsmenge eine Aussage gemacht werden kann, wie viel Wasserdampf dann in der Luft entsteht. Ja, die Bewölkung ist einfach nur eine Folge des Wasserdampfgehaltes in der Luft. Auch gemessen wird natürlich die Globalstrahlung. Das ist also nichts anderes als die Strahlung, die durch verschiedene Umlenkprozesse, also Streuung in der Atmosphäre, an einem bestimmten Punkt ankommt. Wenn die Sonne direkt auf einen strahlt, hat man natürlich die höchste Globalstrahlung. Wenn es über Umwege geht, wird es etwas weniger.
Ich weiß, was ein Barometer ist, habe auch schon mal gehört von einem Hygrometer. Was gibt es denn noch für Messgeräte?
Naja, Thermometer ist ja schon das wichtigste Messgerät.
Thermometer hat ja eine ganz wichtige Tradition, auch in Thüringen. Wir haben ja auch ein Thermometermuseum in Geraberg.
Das stimmt. Ich kann mich erinnern, das ist das erste Minimum-Maximum-Thermometer. Was ich erhalten hatte in den 80er Jahren, das war aus diesem Thermometerwerk. Wo die anderen Thermometer jetzt herkamen, das weiß ich nicht. Mein allererstes Thermometer war ja ein Flüssigkeitsthermometer. Da wird also Quecksilber eingeführt in ein Vorratsgefäß. Und in einem Kapillargefäß steigt dann die Säule auf. Nur eine Skala reicht noch aus. Und dann haben wir genau das, was Anders Celsius gebaut hatte, nämlich ein Flüssigkeitsthermometer.
Also Thermometer, Barometer, Hygrometer, was gibt's denn da noch?
Naja, der Regenmesser. Das ist Ombrometer, dann der Windgeschwindigkeitsmesser, das Anemometer. Ein Lysimeter ist ein Messgerät, was die Verdunstung bestimmt. Eigentlich ist es relativ einfach, es ist eine Schale, die mit Wasser gefüllt ist. Und wenn jetzt Tag vergeht, kann man feststellen, dass eine bestimmte Menge an Wasser verdunstet ist. Und wenn diese Schale oder dieser Behälter gerade Wände hat, dann kann man natürlich auch die verdunstete Menge an Wasser in Millimeter Höhe angeben. Und das ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig für die Landwirtschaft, dieses Messgerät, weil der Bauer interessiert sich natürlich, wie viel Wasser ist im Ackerboden. Und wenn eine bestimmte Menge verdunstet, dann haben die Pflanzen natürlich nicht mehr genug Wasser. Dann muss man wieder warten, dass es regnet. Dann wird das wieder aufgefüllt. Und so kann man Bilanzen erstellen, Niederschlagsbilanzen. Ein Pyranometer. Ja, das ist ein Globalstrahlungsmesser, das ist ein Gerät, was einfach nur die Strahlung misst. Aerograph oder ein Aerometer oder Anemograph. Ja, das sind einfach Messgeräte oder beziehungsweise sind Geräte, die eine Windbewegung, zum Beispiel eine Geschwindigkeit oder eine Windrichtung einfach aufs Papier übertragen und damit kann ich einen Ort, brauche ich den dann nicht permanent zu beobachten, sondern ich gehe zu einer bestimmten Zeit hin, mache das Papier ab, wechsle es aus und dann kann man sagen, so und so viele Stunden hat es zum Beispiel Westwind gegeben oder Südwestwind. Oder wir haben bei Windgeschwindigkeiten eben in einer gewissen Zeit einen bestimmten Wert überschritten. Das ist ja besonders interessant für das Versicherungswesen, ja, weil zum Beispiel ab Windstärke 8 gilt das als Sturm und erst wenn bei so einem Ereignis etwas passiert am Haus wird, bezahlt auch die Versicherung.
Gibt es ein echtes Meteorologiestudium oder ist es eher eine Spezialisierung nach einem Physikstudium?
Also es ist eigentlich alles möglich in der Richtung. Man kann erst Physik studieren und geht dann zum Beispiel in die Geophysik über und kann dann ein Spezialgebiet Meteorologie wählen. Man kann aber auch zum Beispiel über Informatik starten und kann Datenverarbeitung in der Richtung irgendwas erlernen und kommt dann letztendlich auch bei der Klimatologie, weil da geht es ja um sehr, sehr viele Daten, auch Wettermodelle. Da werden so viele Daten gesammelt.
Auch von der Geologie.
Ja, natürlich. Aber es gibt auch ein direktes Meteorologiestudium.
Herr Lange, interessieren Sie sich für Geschichte?
Ja, aber natürlich.
Für welche Art von Geschichte?
Das möchte ich jetzt gar nicht so speziell festmachen, eigentlich für jede Art von Geschichte. Weil es ist ja so, wenn man die ganzen Zusammenhänge betrachtet, die geschichtlichen Geschehnisse, wird man oft feststellen, wenn man das auch im Zusammenhang sieht, dass da so viele Einflussfaktoren gewesen sind. Und unter anderem, weil wir jetzt beim Thema Meteorologie sind, es gibt so viele Wetterphasen oder Witterungsphasen oder Klimaphasen, die besonders prägnant waren und die dann zum Beispiel auch die Geschichte beeinflusst haben.
Und auch wahrscheinlich interessant, die Lokalgeschichte immer, wie das Wetter vor der Haustür ist und genauso interessant, wie die Gesellschaft war vor der Haustür. Liege ich richtig mit dieser Vermutung?
Ja, das stimmt.
Es gibt ja auch eine Geschichte der Wettervorhersage, da wird sich auch wahnsinnig viel getan haben in der letzten Zeit. Wie hat denn das ausgeschaut, die vergangenen Jahrhunderte zwischen Aristoteles und dem 20. Jahrhundert?
Naja, also man muss eigentlich sogar noch ein Stückchen weiter zurückgehen, weil in der Kaiserzeit begann man Wetterstationen erstmal einzurichten, um Daten zu sammeln. Ja, das war also in Deutschland hat das so richtig angefangen im Jahre 1881. Und deswegen sind auch Klimareihen, die man jetzt zurückverfolgt, wirklich durchgehend oft, also manchmal mit kleinen Unterbrechungen, bis in diese Zeit zurückzuverfolgen. Dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Neugründung von meteorologischen Institutionen. Also der Deutsche Wetterdienst ist ja eigentlich in der Bundesrepublik gegründet worden. In der DDR gab es auch einen Wetterdienst.
Haben die zusammengearbeitet?
Ja, die haben zusammengearbeitet. Also bei der Stationsnummerierung gab es da ein Abkommen, dass man eine bestimmte Reihenfolge einhält und dass man auch eine gewisse Dichte an Wetterstationen hat, die bemannt sind, die also Personen haben, die auch entsprechend in regelmäßigen Zeiten Wetterdaten aufzeichnen oder notieren und beobachten. Ja, da gab es zum Beispiel Sichtweiten und so weiter. Das kann ja immer nur jemand machen, der mal rausgeschaut hat. Und die Ablesezeiten, die waren ja international festgelegt, ja, und Meldezeiten zum Beispiel für bestimmte Ereignisse, Tagessummen zum Beispiel des Niederschlags, da gibt es also eine ganz festgelegte Zeit, nach wie vor immer noch auf 5.50 Uhr Weltzeit ist. Ja, das heißt also bei uns ist es 6.50 Uhr, im Sommer ist es dann 7.50 Uhr durch die Sommerzeit. Schon kurze Zeit später wurde ja auch der Weltraum erobert und es wurden Satelliten nach oben geschickt, die Daten von oben aufnehmen konnten oder Bewegungen auf der Erde oder in der Atmosphäre beobachtet haben. Und das konnte man dann alles mit in diese Datensammlung einbeziehen. Und auch die Entwicklung des Computers spielt eine ganz, ganz große Rolle. Umso größer der Computer ist, umso mehr Rechenoperationen der pro Sekunde machen kann, umso detaillierter kann das Wettermodell sein und umso exakter wird eine Prognose. In der Kurzfrist, in der Langfrist ist es nach wie vor immer noch sehr, sehr schwierig, genaue Wettervorhersagen oder Prognosen zu machen, weil schon kleinste Störungen oft für sehr, sehr große Ausschläge sorgen. Und deswegen wird auch jedes Mal mehrmals gerechnet. Zum Beispiel vom europäischen Wettersystem ist es so, das hat einen Zentralcomputer in London stehen. Und dort werden die Daten gesammelt, Milliarden und Abermilliarden Daten, die wird erstmal gefüttert. Und dann wird 20 Mal durchgerechnet. Da gibt es einen sogenannten Hauptlauf und dann noch 19 Nebenläufe. Wird immer unterschiedliche Ergebnisse geben. Und immer wenn mal diese Werte ziemlich nah beieinander liegen, wenn sie sich bündeln, dann kann man sagen, okay, diese Wetterlage ist einigermaßen sicher. Aber wenn die Streuweite sehr groß ist, kann man sofort sagen, diese Wetterlage, das ist eine unsichere Vorhersage. Wir können heute mal nur für einen Tag oder für drei Tage vorhersagen. Aber es gibt auch mal Phasen, wo man mal 10 Tage vorhersagen kann und das klappt auch.
Unterscheidet sich die Schwierigkeit der Berechnung des Wetters auch nach dem Land, nach der geologischen Beschaffenheit?
Datendichte hängt ja natürlich vom Rechner ab und wenn ich jetzt eine kleine Maschenweite haben will, habe ich natürlich eine deutlich höhere Datendichte. Und dann spielen natürlich orographische Gegebenheiten eine ganz, ganz große Rolle, weil Gebirge kann, je nachdem von welcher Seite es angeströmt wird, das Wetter verändern. Ja, wenn man auf der Luv-Seite ist, Da hat man ganz anderes Wetter als auf der Lee-Seite. Es geht um die Oberflächenbeschaffenheit und die ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wenn ich jetzt ein engmaschigeres Netz habe, dann kann ich natürlich auch kleinere Hügel und Berge und Anhöhen mit einbeziehen oder Täler und kann deswegen auch viel detaillierter Berechnungen machen und eventuell auch eine Vorhersage.
Apropos Vorhersage, was ist denn Ihrer Meinung nach die Zukunft der Wettervorhersage?
Naja, verbessert werden kann in jedem Fall noch die Datendichte. Das heißt also, wenn man mehrere Messstationen im engmaschigen Netz aufbaut, kann man viel, viel detailliertere Daten sammeln. Das sorgt natürlich dafür, dass ich eine höhere Rechnerkapazität brauche, aber da geht die Entwicklung auch immer weiter vorwärts. Und letztendlich ist es mittlerweile sogar schon so, dass man Kurzfristvorhersagen komplett vom Computer machen könnte. Vor Ort sieht es dann natürlich ein bisschen anders aus, weil ein Meteorologe, der das Wetter noch mit beobachtet, auch, naja, bestimmte Gegebenheiten kennt, die so im Modell nicht erfasst werden können. Und das kann durchaus auch manchmal schon dazu führen, dass der Meteorologe vor Ort, obwohl er nur das Wetter beobachtet, eine bessere Vorhersage machen kann als so ein Modell. Aber tendenziell werden die Modelle schon immer besser. Und die Vorhersagequalität ist auch in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Das merkt man schon. Also 100% wird man nicht erreicht, aber es ist deutlich gestiegen. Fehlvorhersagen wird es aber deswegen trotzdem immer noch geben.
Es sind wir eine Lateinsendung und da muss man auch ein bisschen Lateinisch reden. So muss in Missione Lingua Latina, Tebemus etiam non nulla verba latina lingua dicere. Visne salutare homines.
Saluto omnes discipulos et collegas meus in scola mea.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis, litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, ad, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören. Nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.